You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für diesen 28. Juni hier bei Radio Korax und diversen anderen freien Radios, wo auch immer sie zu hören sind. Heute wollen wir auf zwei Organisationen bzw. zwei Zusammenhänge blicken, die beide eher weniger schön sind und möglicherweise auch Geistesverwandte voneinander sind. Zum einen wollen wir auf den Verein Lebensborn blicken. Der wurde von Heinrich Himmler gegründet und diente ursprünglich dazu, die Geburtenrate vermeintlich oder sogenannter arischer Kinder zu steigern, weil ja das deutsche Volk irgendwie am Aussterben war oder so ähnlich. Dem wollen wir uns widmen, denn dieses Unternehmen beschränkte sich nicht nur darauf, Frauen uneheliche Kinder gebären zu lassen in einer sicheren Umgebung, soweit die Kinder eben blond, blauäugig und nicht behindert waren, sondern dieser Lebensborn-Verein beschäftigte sich ab einer gewissen Zeit auch damit, Kinder aus besetzten Gebieten zu entführen und sie adoptieren zu lassen von ideologietreuen faschistischen Familien. Des Weiteren wollen wir dann wiederum blicken auf eine Recherche der Taz in Bezug zur AfD und ihren Netzwerken in den extrem rechten Raum. Darauf hat Alex geblickt und damit fangen wir auch einfach mal an.
Man hat es immer geahnt und manchmal auch schon bewiesen bekommen, aber mittlerweile ist es ganz offensichtlich, wie konservative, traditionell konservative Parteien ihren Widerstand aufgeben und ihre Abgrenzung aufgeben gegen den Rechtsradikalismus und den Rechtspopulismus und eher das Bündnis suchen. Sebastian Kurz, Söder, Salvini. Klar, Salvini selbst ist ein offen Rechtsradikaler, ein anderer Kurz koaliert mit zumindest rechtsnationalistischen Parteien in Österreich. Und man merkt in letzter Zeit, dass da immer mehr Hemmungen weichen. Dass angebliche Regeln der Konservativen nicht mehr gelten. Dass die Bereitschaft zunimmt, um des starken Auftrittswillen, das Zusammengeben mit Fremdenfeinden, mit Nationalisten, mit Ultranationalisten einfach mal einzugehen. Ein Grund, genauer auf deren parlamentarisches Wirken hier an dieser Stelle bei den Antifa-Nachrichten zu schauen.
Die AfD hat ja mit ihren 90 Abgeordneten jetzt enorme Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen für die nächsten 4 Jahre. Wir haben das mal ausgerechnet, das sind ungefähr 200 Millionen Euro, die sie ausgeben kann. Und das meiste dafür ist für Personal vorgesehen. Und unsere Annahme war, dass das Personal sich zum einen Teil aus dem Milieu der AfD selbst rekrutieren wird, junge Alternative, Partei, rechtes und rechtsextremes Milieu, dass sie aber gleichzeitig dieses Geld nutzen werden, um sich Zugang zu erkaufen durch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in andere Milieus, wo sie bislang keine Basis hatten. Und das konnten wir nicht selbst recherchieren. Wir haben uns deswegen die genannten Partner gesucht. Das APABITS und der rechte Rand haben schon seit sehr vielen Jahren sehr umfangreiche Recherchen gemacht zur rechten Szene in Deutschland. Und wer wissen will, wes Geistes Kind die Leute sind, die jetzt heute im Bundestag arbeiten, der muss natürlich auf solche Infos auch zurückgreifen können. Deswegen haben wir uns da zu dritt zusammengetan und dann eben in der Zeit seit Dezember vergangenen Jahres nach und nach versucht zu recherchieren, wer das eigentlich ist, den die AfD da in den Bundestag geholt hat.
Ja, seit einem Dreivierteljahr ist die AfD im Bundestag vertreten. Jedem ihrer Abgeordneten stehen pro Monat mehr als 20.000 Euro zur Verfügung für Mitarbeiter. Dazu kommen Mittel für etwa 150 Personalstellen der Fraktion. Damit erhält ein rechtes Netzwerk Zugang zu enormen Ressourcen und zu auch sensiblen Informationen. Nun hat die Taz in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Der Rechte Rand und dem antifaschistischen Archiv APABITS recherchiert. Wir hören über die Recherche Christian Jakob, den wir eben auch schon gehört haben. Christian Jakob ist Redakteur der Taz.
Es ist gar nicht so sehr, dass wir ausschließlich Personen mit einer besonders harten beruflichen oder politischen Vergangenheit entlarven wollten. Also das gab es auch, das gibt es auch. Es sind viele beispielsweise aus dem Umfeld der identitären Bewegung dabei. Es sind viele dabei, die für extrem rechte Zeitschriften geschrieben haben, die sich in anderen extrem rechten Gruppen bewegt haben, sie zum Teil gegründet haben, über lange Zeit geprägt haben. Das wollten wir zeigen und dokumentieren. Das war das eine. Uns ist es aber besonders wichtig gewesen zu sagen, dass es eben diese Verschränkung gibt, dass das rechtsextreme Milieu, das jetzt im Bundestag sitzt, mit staatlichen Geldern beschäftigt wird, dass das in andere Milieus ausstrahlt, mit denen Kontakte knüpft, Arbeitsbeziehungen herstellt, Kooperationen betreibt, die eben auch über die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufen. Und das wiederum betrifft einen Bereich, der eigentlich für sich genommen gar nicht weiter anstößig ist. Zum Beispiel viele Beschäftigte, die vorher in anderen politischen Parteien beschäftigt gewesen sind, sei es bei der CDU, sei es bei der FDP, zum Teil aber auch bei anderen Parteien. Sie haben eine Person gefunden, die zum Beispiel bei den Grünen vorher war, zwei Personen, die bei den Piraten waren. Es ist so ein Feld, das wir durchaus auch mit Sorge betrachtet haben, weil es natürlich vor allem in Richtung Union sich für die Zukunft die Frage stellt, bricht oder fällt dieses Tabu irgendwann? Gibt es Landesverbände der Union, die sagen, wir koalieren doch mit denen? Unsere Vermutung ist, dass eben diese persönlichen Kontakte über ehemalige Aktive oder Mitarbeiter der CDU diesen Prozess beschleunigen könnten. Deswegen haben wir da ganz ausführlich drauf geschaut. Was auch sehr auffällig war, ist aus unserer Sicht, dass es sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die so aus dem Bereich Sicherheit kommen, Security-Firmen, Polizei sehr stark vertreten, Bundeswehr, das ist in insgesamt 17 Fällen der Fall, aber auch Justiz, also Richter, Staatsanwälte. Es sind ja nicht nur die parlamentarischen Anfragen, die sie stellen können, die dann veröffentlicht werden, was aber schon ein sozusagen nicht zu unterschätzender Aspekt ist. Dazu kommt noch der ganze Zugang zu geheimen Informationen, vor allem was so aus dem Bereich Geheimdienst, Verfassungsschutztätigkeit kommt. Alles das, was die Öffentlichkeit da nicht erfahren darf, nicht erfahren soll, das können Abgeordnete und ihre Mitarbeiter sehr wohl einsehen. In den Geheimschutzstellen können sie die ganzen Infos lesen. Und da geht es natürlich auch um Informationen über linke Gruppen, linke Organisationen, die vom Nachrichtendienst beobachtet werden. Es ist dann sehr viel weitgehender als in der Vergangenheit für sie möglich, den politischen Gegner auch auszuforschen. Umgekehrt geht es da auch um die Beobachtung von extrem rechten Organisationen durch den Verfassungsschutz. Und auch da kriegt die AfD privilegierten Zugang, den andere nicht haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass rechte Netzwerke auch dadurch immer wieder gestärkt werden, wenn es so einen großen Stellenpool gibt. Das hat man auf Landesebene bei der NPD gesehen. Als die NPD in die Landtage eingezogen ist, konnte sie sich damit eine ganze Zahl an Leuten einstellen, die parallel zur parlamentarischen Arbeit die Partei und die rechten Netzwerke in den jeweiligen Ländern, also Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, gestärkt haben. Genau den Effekt wird es jetzt auch geben, bloß eben auf einem quantitativ viel höheren Niveau.
Ja, soweit Christian Jakob von der Taz, die zusammen mit der Zeitschrift Der Rechte Rand und dem antifaschistischen Archiv Apawitz Hintergründe gesammelt haben über die Mitarbeitenden der AfD-Bundestagsfraktion. Und die Taz setzt diese Recherchen auch fort, ihre Recherchen zur Institutionalisierung der AfD. Denn besonders unter jungen AfDlern zeigt sich häufig eine Nähe zu ultranationalistischen Kreisen. Und nicht wenige von denen finden Anstellung in der AfD-Fraktion im Bundestag, wodurch sich dann eben die Netzwerke auch stärken können. Im Bundestag steht dann eine professionelle Infrastruktur zur Verfügung. Und genau das ist das Problem. Man muss mal drüber nachdenken, was für Informationen diese Leute auf einmal vor sich haben. Angestellte mit Verbindungen zu nationalistischen, ultranationalistischen Milieus haben einfach eine Ausstattung, die ihnen zu Hause am Rechner mit einer kleinen rechten Splittergruppe nicht zur Verfügung stehen würde.
Unsere Gruppe hat sich jetzt vor allem auf die Hintergründe der Mitarbeiter konzentriert. Andere Kollegen haben eine Langzeitbeobachtung gemacht. Die haben mehrere Bundestagsabgeordnete jetzt über die vergangenen Monate versucht, kontinuierlich zu begleiten. Und es ist in der Tat so, dass die Sprache da roher geworden ist und dass es eine andere Art von Konfrontation gibt und dass da schon auch rhetorisch immer wieder gezielt zivilisatorische Mindeststandards gebrochen werden. Und da eine ganz andere Form der politischen Auseinandersetzung Einzug gehalten hat. Also viele werden sich noch an die Äußerungen beispielsweise vom Vorsitzenden des Haushaltsausschusses erinnern, der von dem mit Mails bekannt geworden, in dem er sich sehr, sehr abwertend über die Bundeskanzlerin geäußert hat, mit Worten, die man eigentlich gar nicht wiedergeben mag. Und das ist jetzt die Person, die den Haushaltsausschuss leitet. Vergleichbare Äußerungen gibt es von sehr, sehr vielen AfD-Abgeordneten, sei es im Gespräch, sei es auf Twitter, in sozialen Medien, aber eben auch im Plenarsaal selber. Und das verändert natürlich die Stimmung insgesamt. Und das eigentliche Problem dabei ist aber weniger, dass sich der Tonfall da ändert, sondern dass es ganz offensichtlich so ist, dass andere Parteien sich davon beeindrucken lassen und der Meinung sind, dieser Partei sich politisch annähern zu müssen, also namentlich natürlich die CDU, CSU, um der was entgegensetzen zu können. Durch eine Politik, die vieles, was die AfD durchzusetzen versucht, auch aufgreift.
Also die SS bzw. Heinrich Himmler, der SS-Reichsführer, hat bereits 1938 verlauten lassen, dass er die Absicht hat, Kinder aus okkupierten Gebieten zu stehlen. Und das ist dann im großen Stile erfolgt. Nach polnischen Quellen wurden alleine aus Polen über 200.000 solcher Kinder entführt, darunter waren auch Zwangsarbeiterkinder. Und die Kinder wurden gerade in Lodz aus Waisenhäusern von Eltern auf der Straße aufgegriffen. Nur aufgrund ihres Aussehens wurden dort vom Rassesiedlungshauptamtes rassisch untersucht. SS-Ärzte, einer davon hieß Dr. Krohmann, der hat die selektiert. Wer blond-blauäugig war, kam dann ins Lager, wurde dann quasi seine Identität beraubt. Wer polnisch sprach, wurde geschlagen, misshandelt. Diese Kinder, die nicht also blond-blauäugig waren, die vielleicht einen Klumpfuß hatten oder ein falsches Ohr oder nicht germanisch aussehen, diese Kinder, oder wenn sie judenverdächtig waren, diese Kinder kamen direkt in das Ghetto in Lodz, wurden dann von dort aus nach Kelmo deportiert ins Vernichtungslager und wurden ermordet. Also das sind wirklich zum Teil grausame Geschichten, die passiert sind und leider nicht nur in Polen, sondern auch in Russland. In der ehemaligen Sowjetunion wurden bis 40.000, 50.000 Jugendliche in dem Rahmen der Heuaktion verschleppt. Dann in Slowenien wurden sogenannte Banditenkinder, so nannten die Nazis, Kinder von Widerstandskämpfern entführt. Die Eltern kamen nach Auschwitz oder wurden in Slowenien erschossen, ermordet. Und alle diese Opfer haben bisher von der Bundesregierung nie eine Entschädigung bekommen für ihr schweres Schicksal. Und
das sagt Christoph Schwarz vom Verein Geraubte Kinder, Vergessene Opfer e.V. Viele der geraubten Kinder wurden deportiert. Diejenigen, die in das Rasseschema der Nationalsozialisten passten, wurden in Umerziehungslager gesteckt und kamen schließlich in Halme des Vereins Lebensborn. Lebensborn war von Heinrich Himmler gegründet worden und sollte dazu dienen, die Geburtenrate vermeintlich arischer Kinder zu erhöhen. Deshalb gab man Frauen dort die Möglichkeit, auch uneheliche Kinder zu gebären und sie dann auch adoptieren zu lassen, solange die Kinder vermeintlich arisch und nicht behindert waren. Ab 1942 kam dann der Befehl durch Himmler, auch Kinder zu entführen. Dies geschah in allen Gebieten, die durch die Nationalsozialisten besetzt waren. Eines dieser geraubten Kinder ist Hermann Lüdeking. Er wurde von den Nationalsozialisten aus Polen entführt. Er hat eine gefälschte Geburtsurkunde, kennt weder seinen eigentlichen Geburtsnamen noch seine leiblichen Eltern oder weiß, ob er Geschwister hat. Seine Geburtsurkunde ist auf den 20. Januar 1936 datiert, aber weder der Geburtsort in Polen noch sein polnischer Geburtsname stimmen.
Ich hatte ja die Urkunde in der Hand, Brokau, und da soll ich angeblich geboren worden sein. Und auf der Urkunde war der Vater durchgestrichen und die Mutter war durchgestrichen. Und dann bin ich 92, habe ich dann die Tour gemacht durch Polen, weil ich wissen wollte, auch durch die Archive und so, dass da Lebensbornheime waren. Und dann bin ich nach Bukow gefahren und da war noch der Verwalter, hat noch gelebt, ich war 84 war, ich konnte mich wenigstens mit ihm unterhalten, er konnte Englisch. Und er hat gesagt, in Bukow hat nie eine Geburt stattgefunden, das war ein Umerziehungsheim. Also wurden diese Kinder, die geraubten Kinder, erst nach Bukow gebracht, dann wurden sie da praktisch umerzogen oder da kriegten sie Schläge, wenn sie noch Polnisch sprachen und die durften kein Polnisch sprechen. Und alle Kinder wurden nur mit Vornamen angesprochen, Nachnamen nie.
Hermann Lüdeking wurde dann im Alter von etwa 6 Jahren an seine Pflegefamilie gegeben. Seine Pflegemutter hieß Maria Lüdeking, eine Lehrerin. Sie war NSDAP-Mitglied und BDM-Führerin. Ihr Mann war Mitglied der SS und Reiteroffizier.
Und sie war ja mit dem Dr. Ebner, der Leiter von Lebensborn, war sehr gut befreundet. Naja, und da muss ich sagen, sie hatte einen Sohn gehabt, der Gerhard Hasein, in der ersten Ehe. Und die ist ja geschieden worden. Und dieser Sohn, der war dann nachher eingezogen worden und ist dann nach Griechenland an der Akropolis gefallen. Und das war im 41 im April. Und dann hat sie im Januar 42 hat sie mit Dr. Ebner gesprochen und hat gesagt, sie möchte gerne ein Kind adoptieren. Da hat der Ebner gesagt, ja, und da hat meine Pflegemutter gesagt, ich möchte aber ein deutsches Kind haben, ne? Hat sie ausdrücklich gesagt, ein deutsches Kind. Und da hat der Dr. Ebner gesagt, ja, wenn wir ein geeignetes Kind haben, dann kriegen sie Bescheid. Und den Bescheid hat sie dann im Dezember von Koren Saalisch gekriegt, dass sie da ein Kind abholen kann.
Adoptiert wurde Hermann Lüdeking schließlich 1952 von seinen vorherigen Pflegeeltern. Hermann Lüdeking führte im Folgenden nach eigener Aussage ein sehr ruhiges Leben, machte sein Abitur, wurde Maschinenbauingenieur. Als sein Pflegevater 82 starb und seine Pflegemutter ins Altenheim kam, da fand Hermann Lüdeking die Akten über sich in einer Schublade und nahm sie mit. Seine Pflegemutter hat ihm das nie verziehen. Hermann Lüdeking vermutet, dass sie Angst hatte, dass etwas rauskam. Als er in Rente ging, begann er nachzuforschen, unternahm lange Reisen nach Polen und traf sich mit anderen sogenannten Lebensbornkindern. Seitdem kämpft er um Anerkennung als Opfer eines Völkermords und um Entschädigung. Unterstützt durch den Verein Geraubte Kinder, Vergessene Opfer e.V., zog Hermann Lüdeking vor das Oberverwaltungsgericht in Köln. Denn weder er noch andere sogenannte Lebensbornkinder haben bisher eine Entschädigung von der Bundesregierung erhalten.
Also die Bundesregierung will natürlich vehement keine Entschädigung zahlen, das steht dahinter. Die haben bisher im Laufe der Jahrzehnte alles getan, um jegliche Entschädigungszahlungen abzuschmettern. Und am Fall von Hermann Lüdeking wird es nochmal ganz deutlich. Die Bundesregierung weigert sich bis heute, diese Opfer politisch anzuerkennen und zu entschädigen. Ja, zudem muss man sich auch vor Augen führen, die Bundesregierung leugnet sogar diesen Völkermord an diesen Kindern. Also der Raub von Kindern, der ist im Völkerrecht niedergeschrieben und zählt zu der Definition von Völkermord. Und diesen streitet sogar die Bundesregierung ab. Im Schreiben schreibt das Finanzministerium, ihnen sei aus unbekannten Quellen oder aus unwissenschaftlichen Quellen sei zu entnehmen, dass nur etwa 250 Kinder betroffen seien von Zwangsgermanisierung.
Und aus diesem Grunde versuchen wir jetzt von der Bundesrepublik wenigstens eine kleine Entschädigung zu bekommen. Wenn sie das zahlen, dann weiß ich wenigstens, dass ich als geraubtes Kind und als Kriegsverbrechen, dass es ein Kriegsverbrechen war, anerkannt werde. Aber wenn sie nichts tun, dann war das ein normaler Fall, so wie es andere auch gesagt haben von der Bundesrepublik. Wir haben ja zweimal 500 Petitionen eingereicht. Es waren vielleicht so 20, 25, die sich dafür interessiert haben. Aber sonst, die Bundesrepublik, die weigert sich. Ne? Und darum geht's mir. Und deswegen habe ich dann auch in Köln da jetzt die Verhandlung gehabt vom Verwaltungsgericht. Aber die haben gesagt, sie verstehen das alles und sie finden das auch schrecklich, aber sie können im Moment, sie können nichts machen, das muss die Bundesrepublik entscheiden. Jetzt warte ich mal das Urteil ab, das kommt in zweieinhalb Wochen und dann werden wir weitersehen.
Aber die Richter haben so verkündet, ja, dass sie wahrscheinlich, denke ich, eher sich der Argumentation des Bundesfinanzministeriums anschließen werden. Und das Bundesfinanzministerium hat verlauten lassen, dass Hermann Lüdeking nicht angefeindet worden sei wie andere NS-Opfer, sondern er war auch nicht im Unrecht ausgesetzt wie die restliche polnische Bevölkerung, sondern durch die Adoption sei er ja, ging es ihm verhältnismäßig gut, was ein purer Zynismus ist.
Es gibt kaum Druck auf die Bundesregierung, Entschädigungen zu zahlen, weder durch die Medien noch auf der Straße. Daran sollte sich etwas ändern.
Ja, man muss es ein bisschen eher wie publik machen, weil wir können hier irgendeinen fragen, ja, weiß ich nichts von geraubten Kindern, habe ich noch nie gehört. Ne? Aber es war ein Verbrechen und das wird eher wie meiner Ansicht nach totgeschwiegen von der Bundesrepublik. Das ist das, was mich ärgert und deswegen mache ich weiter. Jetzt ärgere ich die Bundesrepublik auch mal. Ich gebe da nicht auf.
Ja, er gibt nicht auf, sagt Hermann Lüdeking, vermutlich mit einer der sympathischsten Einstellungen, an die man an sowas überhaupt rangehen kann. Er sagt auch, man muss da drauf aufmerksam machen und aufmerksam machen ist ja auch eine Aufgabe, die wir hier im Radio stetig verfolgen oder auf jeden Fall auch versuchen zu verfolgen. Etwas anderes, worauf wir recht oft aufmerksam machen, ist der NSU-Prozess beziehungsweise auch der NSU-Komplex und im Zuge dessen natürlich auch diverse Aktionen, die vermutlich in zwei Wochen stattfinden werden, unter anderem in München, aber auch bundesweit.
letztendlich war schon auch verdient.
Urteilsverkündung und NSU-Prozess. Im NSU-Prozess in München ist nach 5 Jahren Verhandlungen ein Urteil gesprochen worden. Die Angeklagten wurden zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Regierungssprecher Stefan Seibert verkündete, der Urteilsspruch sei ein Sieg des Rechtsstaats und man sei froh, dass der Prozess für Aufklärung gesorgt habe. Innenminister Horst Seehofer meldete sich zu Wort und lobte die Arbeit der Generalbundesanwaltschaft.
In ganz Deutschland demonstrieren heute Menschen unter dem Motto »Kein Schlussstrich gegen ein Ende der Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex«. Sie kritisieren die unzureichende politische und juristische Aufklärung und fordern, Konsequenzen aus dem strukturellen Rassismus in den staatlichen Behörden zu ziehen. In München nahmen die Hinterbliebenen der Opfer und mehrere tausend UnterstützerInnen an einem Aktionstag teil. In Halle demonstrieren mehrere hundert Menschen gegen den Rassismus in Gesellschaften und Institutionen und fordern Solidarität mit den Opfern rechter Gewalt.
Waschimczyk, Abdullah Süleymantaschka, Süleymantaschka, Habil Kilic, Mehmet Turgut, Ismail Yashar, Theodoros Bulgaridis, Mehmet Kubaschik, Habil Yoskas, Shimshek Isabetta.
Von 1999 bis 2007 verübte der nationalsozialistische Untergrund, NSU, 10 Morde und 3 Sprengstoffanschläge sowie zahlreiche Raubüberfälle. Voraussichtlich Anfang Juli wird im Münchner NSU-Prozess ein Urteil gesprochen. Für uns bleiben auch nach 5 Jahren Prozess mehr Fragen als Antworten. Wie groß war das tatsächliche Netzwerk des NSU? Inwieweit sind staatliche Behörden in den Komplex verstrickt? Welche gesellschaftlichen Verhältnisse machten den NSU möglich? Und welche Konsequenzen für eine offene Gesellschaft ergeben sich daraus? Gemeinsam wollen wir am Tag der Urteilsverkündung die unzureichende politische und juristische Aufklärung des NSU-Komplexes und die offensichtliche Verstrickung staatlicher Behörden anprangern. Wir wollen für einen angemessenen Umgang mit den Angehörigen der Opfer und für eine öffentliche Erinnerungskultur eintreten. Gemeinsam wollen wir an diesem Tag deutlich machen, mit uns wird es keinen Schlussstrich geben. Vielmehr muss die Aufklärung des NSU-Komplexes, die breite gesellschaftliche Kritik an rassistischer Gewalt, institutionellem und alltäglichem Rassismus sowie der Kampf für eine Gesellschaft der vielen über das Ende des Prozesses hinausgehen. Kommt mit uns am Tag X in Halle auf die Straße und zeigt euch solidarisch mit den Opfern rechter Gewalt. Kein Schlussstrich. NSU-Komplex auflösen.
Genau so. Der Aufruf, das vermutete Datum für diesen ominösen Tag X der Urteilsverkündung ist jetzt so der 10., 11. oder 12. Juli in etwa. An einem von diesen 3 Tagen wird vermutet, dass das Urteil gesprochen wird. In Halle zum Beispiel soll auch eine Demonstration stattfinden und natürlich auf jeden Fall in München. Außerdem habe ich herausgefunden, dass es in Frankfurt eine Demo gibt, 18 Uhr am Willy-Brandt-Platz und ansonsten mobilisiert eigentlich alles nach München. Aber es gibt auch meistens lokale Demos. Viele von denen sind wahrscheinlich einfach noch nicht öffentlich, weil das Datum noch nicht feststeht. Erkundigt euch am besten bei dem Bündnis oder der Organisation eures Vertrauens. Und mit diesem Schrei verabschiede ich mich aus den Antifa-Nachrichten. Die könnt ihr nachhören unter frei-radios.net oder bei radiokorax.de. Und ich übergebe jetzt ans tagesaktuelle Programm. Macht's gut.